Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen, herzlich willkommen. Mensch, Maschinen und Sensoren, alles hängt am Netz. Das Internet der Dinge bestimmt unser Leben. Das fühlt sich ganz schön rau an. Aber das Netz sind wir alle. Trotzdem scheint es uns zu entmenschlichen. Love out loud war deshalb Motto der Republika. Wir fragen uns heute, ob menschliche Gefühlsregungen wie echtes Weinen in der Late Night okay sind oder für Fremdschämen sorgen. Und wir berichten über Instant Articles, ein Angebot von Facebook, das Geburtstag hat. Erst einmal aber zu unserem ersten Thema. Wie wird die Digitalisierung die Arbeitsbedingungen verändern? Darüber sprach Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles am Dienstag auf der Republika. Dabei präsentierte sie dem Publikum auch neue Antworten auf die Frage, wie das sogenannte Arbeiten 4.0 denn so aussehen könnte. In ihrem Vortrag führte Nahles aus, warum sie nicht zu den Befürwortern eines bedingungslosen Grundeinkommens gehöre. Um ihre Position zu erläutern, fasste sie zunächst die Argumente derer, die sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aussprechen, zusammen. Innerhalb dieser Ausführung zählte Nahles dann folgendes Argument der Befürworter auf. Sie sagte an dieser Stelle wörtlich:
Das Grundeinkommen führt dazu, dass keiner mehr schlecht oder niedrig entlohnte Arbeit macht. Leute, wenn das stimmen würde, dann käme ich ins Schwanken.
Der Deutschlandfunk postete einen Teil dieses O-Tons anschließend auf seiner Facebook-Seite, allerdings verkürzt und folgte dabei auch nicht dem genauen Wortlaut. Auf einer sogenannten Kachel wird Andrea Nahles folgendermaßen zitiert:
Das bedingungslose Grundeinkommen führt dazu, dass keiner mehr schlechte oder niedrig bezahlte Arbeit machen möchte.
Das Zitat wurde mehr als 1000 Mal kommentiert und mehr als 3700 Mal geteilt. Nur wenige Posts verbreiten sich viral ähnlich rasant. Dieser hier löste einen regelrechten Shitstorm aus. Denn das Zitat ist aus dem Kontext gerissen und verkehrt, so die Aussage von Nahles, die wir eingangs hörten, ins genaue Gegenteil. Deshalb verstanden viele Facebook-User die Politikerin falsch, denn das verkürzte Zitat liest sich so, als würde die Arbeitsministerin glauben, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, würde keiner mehr die schlecht bezahlte Arbeit machen. Sie sagte aber eben das genaue Gegenteil. Diese Mediensendung wurde auch deshalb ins Leben gerufen, um über solche Fehler in der Berichterstattung zu reden, auch wenn es das eigene Haus betrifft. Und das wollen wir jetzt aus gegebenem Anlass tun. Ich habe vor der Sendung mit Marco Bertolaso gesprochen. Er ist Deutschlandfunk-Nachrichtenchef und stellvertretender Leiter der Online-Redaktion. An ihn ging die Frage, wie ist es zu dem Fehler gekommen? Was genau ist passiert?
Zunächst einmal möchte ich ohne jeden Zweifel klarstellen, es ist ein Fehler, es ist ein gravierender Fehler, den wir sehr bedauern, was aber nicht reicht, dass wir ihn bedauern, sondern wir müssen gucken, wie ist es dazu gekommen und wie können wir es hinbekommen, dass so etwas nie wieder passiert. Das muss mal als erster Satz stehen und dann mache ich mal eine Atempause, damit alle merken, dass das der Leitsatz ist. Jetzt fragen Sie, wie ist es dazu gekommen? Die Frage haben wir uns auch gestellt, als wir gestern gemerkt, was da passiert war. Ich möchte das mal so kurz zusammenfassen. Wir haben, wie andere Medien auch, die Republika auch in diesem Jahr sehr ernst genommen und dachten, dass wir dort auch neben der Radioberichterstattung eine Social-Media-Begleitung wahrnehmen. Die Kolleginnen, die dort gearbeitet haben, haben in einer Verkettung von Problemen, wo auch technische Dinge eine Rolle spielten, diesen einen Satz von Andrea Nahles aus dem Zusammenhang genommen, für bare Münze gehalten und haben dann die Verbreitung über Facebook vorgenommen. Zunächst hat es auch noch über unser Schwesterprogramm DLF Kultur einen Tweet gegeben und wir sind jetzt damit beschäftigt, herauszufinden, warum dort Sicherungen nicht funktioniert haben.
Warum dauert diese Prüfung anscheinend so lange? Nämlich Frau Nahles war am Dienstag auf der Republika und jetzt haben wir Donnerstag. Warum braucht das so lange, um das jetzt zu prüfen?
Dieser Post ist nicht unmittelbar nach dem Auftritt von Andrea Nahles in Berlin bei Facebook geschaltet worden. Das hat noch eine Weile gedauert, wurde also eigentlich dann vorgestern erst abends gemacht. Dann entwickelte sich das sehr schnell und wir haben dann eine sehr, sehr freundliche Anfrage bekommen vom Social Media Team des Bundesarbeitsministeriums, was uns sagte, da ist was falsch zitiert worden. Hier habt ihr einen Link zum Video mit dem Original. Macht damit, was ihr wollt, aber beim nächsten Mal arbeitet gründlicher. In der Redaktion ist diese Mail erstmal so verstanden worden, dass wir das eigentliche Kurzzitat, dass das falsch sei. In der Tat, wir hatten das aus einem Schlechte ein Schlecht gemacht, also Adverb wurde zum Adjektiv, sodass die Redaktion erstmal gedacht hat, dass da der monierte Fehler lag, sodass wir da nochmal ein bisschen länger gebraucht haben, bis wir gemerkt haben, was wirklich passiert war.
Wie sind denn die Abläufe normalerweise, wenn der Deutschlandfunk auf seinem Facebook-Account etwas postet? Wer darf da wann was posten?
Ja, Sie sagen das schon sehr richtig. Das ist kein normaler Fall gewesen. Normalerweise ist es so, dass wir in der Online-Redaktion ganz klare Zuständigkeiten haben. Wir haben Online-CVDs, so nennen wir das. Und wir haben auch Leute zum Teil, die für die sozialen Medien dann in ihrer Schicht hauptamtlich zuständig sind. Das alles läuft nach einem mindestens Vier-Augen-Prinzip. Aus technischen Gründen war es jetzt so, dass die Berichterstattung von der Republika sozusagen direkt vom Laptop von der Veranstaltung ins Netz gegangen ist. Und das ist
ohne das Vier-Augen-Prinzip zu berücksichtigen.
Ja, es hat schon natürlich ein Vier-Augen-Prinzip gegeben, weil dort ja insgesamt drei Kolleginnen im Einsatz waren. Allerdings stelle ich mir jetzt die Frage und glaube auch schon zu wissen, wie ich die beantworten werde, dass in so einer hektischen Situation es möglicherweise dann doch nicht ausreicht, wenn die drei Kolleginnen unter Stress sich dann austauschen. Und ich denke auch in diesem Ausnahmefall Außenberichterstattung für soziale Medien ist eine Rückkopplung an die Zentrale geboten, sodass da nochmal jemand drüber guckt.
Wie geht der Deutschlandfunk nun mit diesem Fehler um, der ja ein gravierender ist?
Als wir die Tragweite des Fehlers erkannt hatten, haben wir Kontakt aufgenommen, sowohl zum Social Media Team des Arbeitsministeriums, die uns ja so nett angeschrieben hatten. Wir haben uns auch bei der Ministerin selbst entschuldigt, beziehungsweise um Entschuldigung gebeten. Wir haben dann eingeleitet die Richtigstellung in den sozialen Medien. Wir führen heute dieses Gespräch. Und wir werden auch heute den Tag über in den sozialen Medien alles machen, was wir können, damit klar wird, wir haben hier einen Fehler gemacht. Das ist sehr bedauerlich. Wir haben ein Stück Glaubwürdigkeit verloren und wir wollen alles tun, um diese Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen in der Art und Weise, wie wir mit dem Fehler umgehen.
Wie wollen Sie künftig mit diesen Fehlern umgehen? Sie haben gerade gesagt, es handelte sich um eine Außenveranstaltung. Da ist dieser Push-Druck natürlich besonders groß. Sie haben auch geschildert, was sich da in Zukunft vielleicht noch ändern müsste. Aber wie will man wirklich sicherstellen, dass die journalistische Sorgfalt in Zeiten von Social Media und Digitalisierung gewährleistet bleiben?
Ich glaube, dass diese Frage eigentlich alle Medien bewegt. Wir müssen die für uns gut beantworten. Für uns ist klar, Genauigkeit geht immer vor Schnelligkeit und wir müssen uns immer neu anpassen und das werden wir weitermachen und nach diesem Vorfall umso dringlicher.
Sagt Marco Bertolaso, stellvertretender Leiter der Deutschlandfunk-Online-Redaktion, über einen Facebook-Post des Deutschlandfunks, der eine Aussage von Andrea Nahles zum bedingungslosen Grundeinkommen falsch zitierte und den Inhalt des Gesagten dadurch entstellte.
Medias Res. 60 Sekunden für
Marlis Prinzing, Kommunikationsprofessorin an der Hochschule Makromedia in Köln. Die zentrale Herausforderung gegenwärtig in der digitalen Mediengesellschaft besteht darin, dass wir einen ethischen Kompass benötigen für unser Verhalten im sozialen Netz, für unser Verhalten in der digitalen Mediengesellschaft. Einen Kompass, der uns eine Orientierung gibt, was wir publizieren und was wir lieber nicht publizieren sollten. Es wäre eben gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen der digitalen Mediengesellschaft überfällig, dass wir ein Gremium haben, das sich vor allen Dingen mit den Herausforderungen im Digitalen beschäftigt.
Die Seite lädt und lädt und lädt. Wer auf seinem Smartphone im Netz unterwegs ist, kennt das. Manchmal braucht es ziemlich viel Zeit, bis ein Text angezeigt wird oder ein Video zum Anschauen bereitsteht. Facebook hat dem vor fast genau 2 Jahren etwas entgegengesetzt. Mit dem Angebot Instant Articles. Seiten innerhalb der Facebook-App, die in Sekundenschnelle laden. Das sollte nicht nur gut für uns Nutzer sein, sondern auch für Medienhäuser. Allerdings sind letztere 2 Jahre nach dem Start immer noch zwiegespalten, ob sich Instant Articles für sie lohnen. Christoph Sterz mit Einzelheiten.
Die Verlage können mit dem Einstieg bei Instant Articles nur gewinnen. So lässt sich das 2 Jahre alte Image-Video verstehen, in dem Facebook-Produktchef Chris Cox das damals neue Angebot preist.
A new way for publishers to create fast, interactive articles on Facebook. We've spent a lot of time making sure that the business model is solid, making sure that their brand is represented in the way that they want.
Doch an diesem soliden Businessmodell gibt es inzwischen Zweifel. Kurz vor dem 2. Geburtstag verabschiedete sich der britische Guardian von Instant Articles. Die New York Times ist ebenfalls nicht mehr dabei. Und auch Medien wie National Geographic oder NBC News nutzen Instant Articles deutlich seltener als in den Anfangsmonaten. Daniel Fiene, Leiter Digitalstrategie der Rheinischen Post, erklärt sich das so.
Einmal ist das Politik, um vielleicht auch bessere Konditionen Facebook gegenüber herauszuhandeln. Und der andere Faktor ist, glaube ich, dass sie einfach schlicht und weg durchgerechnet haben. Wenn sie geguckt haben, wenn nur zwar weniger Leute auf unsere richtige Seite kommen, die aber dafür mehr klicken und wir das besser monetarisieren können, dann lohnt sich das für uns mehr, als wenn wir es über Instant Articles ausrechnen.
Denn wer einen Instant Article in der Facebook-App anklickt, also zum Beispiel einen Text von der Rheinischen Post, der bleibt in der Facebook-App und wird nicht umgeleitet auf die Homepage der Zeitung. Für Daniel Fiene und Kollegen lohnt sich das Angebot von Facebook aber trotzdem.
Wir haben uns entschieden, sogar mehr Instant Articles auszuspielen, einfach weil wir festgestellt haben, dass wir die Instant Articles besser monetarisieren können als den durchschnittlichen Besuch auf unserer mobilen Webseite. Und von daher ist das halt für uns lukrativer.
Verlage können rund um die Instant Articles selbst Werbung schalten und die Erlöse komplett behalten. Oder sie machen beim Werbenetzwerk von Facebook mit. Dann müssen sie aber einen Teil ihrer Einnahmen an Facebook abgeben. Neben dem Geldverdienen und dem schnelleren Laden ist aber noch etwas wichtig für die Verlage: die eigene Reichweite, die Bekanntheit der eigenen Medienmarke. Das gilt auch für Spiegel Online, eines der ersten deutschen Medien, das bei Instant Articles dabei war. Thorsten Beek, Leiter Social Media bei der Spiegel-Gruppe.
Wir haben keinen wirklichen Boost in der Reichweite gesehen. Also es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben oder dass Zahlen noch sagen, wobei das schwierig ist, tatsächlich 1:1 zu messen, dass wir durch den Einsatz von Instant Articles jetzt unsere Reichweite signifikant gesteigert haben. Das höre ich auch so von anderen Publishern aus anderen Häusern, dass man sich da irgendwie mehr erhofft hat.
Spiegel Online will trotzdem weitermachen und beobachten, wie sich die eigenen Instant Articles weiterentwickeln. Selbst wenn das Angebot von Facebook weiter angepasst wird, zum Beispiel wenn es um die Werbung für Bezahlangebote wie Bild Plus geht oder die Sichtbarkeit der eigenen Marke, die Verlage ketten sich durch Instant Articles noch stärker an das Unternehmen. Gerade auf lange Sicht, meint der Medienforscher Rasmus Kleiss-Nielsen von der Uni Oxford.
If you come to rely on someone else's product.
Wenn Sie bei so etwas wie Instant Articles mitmachen, machen Sie sich noch abhängiger, was die Weiterverbreitung Ihrer Nachrichten angeht. Sie machen sich auch abhängig von der langfristigen Ausrichtung von Unternehmen wie Facebook oder Google. Und dass sich die öfter mal ändert, hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt. Sie erreichen mehr Menschen und sie erreichen sie mit einem besseren Produkt. Aber sie machen sich damit abhängiger.
With a better product, but you also become reliant on technology companies.
Es bleibt also 2 Jahre nach dem Start Abwägungssache für jeden einzelnen Verlag, ob sich das Engagement bei Instant Articles finanziell und reichweitentechnisch lohnt oder ob das Angebot vor allem einem nützt: Facebook.
Christoph Sterz nahm das Angebot der Instant Articles für uns unter die Lupe. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Zeitung zu lesen, auch morgen wieder, egal ob digital oder gedruckt, dann liefern wir Ihnen wie immer bei uns das hier.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Harald Likus und ich bin ein leitender Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung. genauer gesagt bei der Braunschweiger Zeitung, den Wolfsburger Nachrichten, der Salzgitter Zeitung, also einer Regionalzeitung, die sich zu morgen stürzen wird auf das Thema Wolfsburg wird zur Modellstadt für Digitalisierung. Unsere Überlegung ist Digitalisierung, alle reden darüber, aber was geschieht so ganz genau im Einzelnen? Und da ist nun Wolfsburg als Sitz des VW-Konzerns nun in der komfortablen Lage, dass also genau dieser Konzern seine IT-Aktivitäten intensiviert und bündelt und dass ein wirklich großer Bürokomplex, eine Art Campus eröffnet werden soll. Heute Nachmittag in Wolfsburg für 1500 Beschäftigte ein zentraler Standort für sogenannte Digitalisierungskompetenz. Und was das genau heißt und was das nicht nur mit Arbeitnehmern, sondern auch mit ganz normalen Computerbenutzern zu tun hat, darum soll es in unseren Geschichten gehen.
Ja, Sie sehen, die Digitalisierung lässt uns einfach nicht los, auch nicht in dieser Sendung. Jetzt aber lassen wir auch noch einmal Emotionen zu. Denn am Donnerstag ist bei uns Kolumnentag. Vielleicht freuen Sie sich schon darauf. Hier ist sie, dieses Mal von und mit Christian Ulmen.
Medias Res. Christian Ulmen.
Deutschlandfunk. Wir beantworten Hörerpost. Sie hören einen Brief unseres Hörers Christian aus Potsdam. Er schreibt: Hallo Ulm, bestimmt hast du den Auftritt von US-Late-Night-Talker Jimmy Kimmel gesehen, in dem er die traurige Geschichte seines herzkranken Babys erzählte, die zwar ein Happy End nahm, deretwegen Jimmy Kimmel aber vor laufender Kamera mehrmals weinte. Im Stand-up seiner eigenen Late-Night-Show. Emotional nachvollziehbar und ein guter, nachhaltiger politischer Effekt in Sachen Trump und Obamacare. Doch ich frage dich, unabhängig davon, darf man das? Als Late-Night-Chef in der eigenen Kulisse weinen? Ist eine Late-Night-Show nicht Inbegriff der kühlen Analyse, des scharfen Gags eines gepflegt distanzierten Rationalisten, geboren aus einer ironischen, mal sarkastischen, mal zynischen Weltsicht? Zerstört ein weinender Late-Night-Host hingegen nicht das Wesen seines Showformats? Steht ein solch emotionaler Ausbruch nicht der Figur eines Fels in der Brandung des Tagesgeschehens entgegen, der ein Late-Night-Gastgeber immer sein sollte? Was sagst du? Dein Christian aus Potsdam. Ja, lieber Christian, vielen Dank für deine Mail. Die Frage ist ja, wer sagt eigentlich, dass Late-Night-Shows ihren Witz nur entfalten können bei vollständiger Abwesenheit von Gefühlsregung? Also das Bild, das hat ja jeder präsent, das ist natürlich klar. Letterman haut einen Spruch raus, der voll ins Schwarze trifft, das Publikum rastet aus, Letterman zuckt nur kurz mit dem rechten Mundwinkel, nächster Gag, zack, das ist schon eine ungeheure Coolness. Cowboy-mäßig, alles im Griff, so möchte man auch sein, aber selbst Letterman hatte mehrmals feuchte Augen in seinen Shows. Nach dem 11. September, dann als Robin Williams starb, da weinte sogar Conan O'Brien in seiner Sendung. Conan O'Brien hat auch in seiner letzten Tonight-Show geweint, als er von NBC abgesetzt wurde. Jimmy Fallon, Jay Leno, sie alle haben schon mal live geheult. Jimmy Kimmel hatte sogar schon mal in seiner Sendung geweint, aus Trauer darüber, dass David Letterman in Rente ging. Woher kommt also, und ich kann das nachvollziehen, diese innere Stimme hartgesottener Late-Night-Fans, die beim Anblick der Kimmel-Tränen sagen, Gefühle, die gehen gar nicht in so einer Late-Night. Und diese Stimme kommt, wie immer, von Papa. Das ist unser Vater, den wir da hören. Und der Vater der deutschen Late-Night-Show ist Harald Schmidt. Er hat die erste und die längste Late-Night-Show in Deutschland gemacht. Er hat uns gelehrt, was Late-Night ist, und wir alle haben ihn nachgemacht. Alle, die schon mal im Fernsehen moderiert haben oder noch moderieren, wollen oder wollten früher, vielleicht auch immer noch, so sein wie Harald Schmidt. Das war ein Riesenvorbild. Über den Dingen stehend, glasklarer Verstand, messerscharfe Gags, sich weder politisch noch sonst wie einordnen lassen können, irgendwie indifferent und gleichzeitig aber immer auf der richtigen Seite sein. Wir dachten, das ist Late Night, so geht das. Hart im Nehmen, hart im Geben. So, aber es ist eigentlich die Harald Schmidtsche Interpretation von Late Night. Und dabei klingt immer sein Mantra, der Satz, mich ekelt Gefühl. Das hat
Harald Schmidt so oder so ähnlich öfter gesagt. Als Johannes B. Kerner zum Beispiel mal bei der Bambi-Verleihung den Tod seines Schwiegervaters beweinte, da kam das für Harald Schmidt einem Verbrechen gleich. Da hat er sich mit Rudi Carrell darüber unterhalten, dass man das nicht macht. Im Fernsehen wird nicht geweint. Und es ist natürlich auch unangenehm, das zu sehen. Ich hab das auch gedacht. Aber für Schmidt war das grundsätzlich eine Belästigung, jemandes zitternde Unterlippe kurz vor einem Gefühlsausbruch erleben zu müssen. Papa hat also aus Amerika Late Night mitgebracht, aber ohne diesen amerikanischen Pathos. Das mochte er gar nicht leiden. Er hat so getan, als seien Ironie und echtes Gefühl Gegensätze. Dabei hat Jimmy Kimmel unter seinen echten Tränen noch die besten Gags rausgehauen. Ein Bild seines Babys gezeigt und darauf hingewiesen, dass der gestrafte Junge nicht nur ein kaputtes Herz hat, sondern auch noch Papas Gesicht geerbt. Oder im Dank für Genesungskarten des Senders angemerkt, er habe natürlich keine einzige davon gelesen. Und das hat funktioniert. Das war sogar ziemlich stark. Für mich hat Jimmy Kimmel Harald Schmidts Late-Night-Definition in ihrem Anspruch an Allgemeingültigkeit zumindest widerlegt. Ich mag Pathos auch nicht, aber er ekelt mich eigentlich nur dann, wenn er gespielt ist. oder wenn er lispelnd so mit so viel Spucke im Mund vorgetragen wird. Einer, der sich aber verwundbar macht, indem er sich splitternackt auf die Bühne stellt und mir, der ich ihn ja jeden Abend in mein Wohnzimmer lasse, um mal eine Floskel zu vermeiden, sagt, dass es ihm scheiße geht, der, ja, das ist dann eben gefühlsduselig, mein Gott, na und, der kommt mir nahe. Weil er eben kein Gag-Cowboy ist, der mir wie ein Terminator aus so einer Ritterrüstung der Unnahbarkeit entgegentritt, sondern weil er, wie ich, heute mal heult und morgen wieder Sprüche beitet. Oder eben beides gleichzeitig. Geht doch allen Leuten so. Warum nicht auch einem Late-Night-Man? Das war Deutschlandfunk. Wir beantworten Hörerpost.
Christian Ulmen über Herz und Verstand und diesen ewigen Dualismus, der auch das Format der Late-Night-Show durcheinander zu bringen scheint. Immer wieder freitags kommen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle zu Wort, zu jeweils unterschiedlichen Themen. Im Studio ist jetzt Andreas Stopp. Herr Stopp, mit welchem Thema beschäftigt sich Medias Res im Dialog?
Ja, ich muss etwas ausholen. Wenn Ihnen etwas auffällt in der Familie, in der Nachbarschaft, auf der Straße, dann schreiten Sie doch ein. Sie beziehen Stellung, Sie helfen, Sie sagen, was Sie für richtig oder falsch halten. Sollte jedenfalls so sein. Das nennt man Zivilcourage, Haltung zeigen, entsprechend handeln, nicht einfach Dinge geschehen lassen, sondern sie als falsch auch benennen. Das ist nicht immer leicht, aber ist in unserer Gesellschaft so für ein verträgliches Miteinander ausgehandelt. Jetzt gibt es aber einen immer noch wachsenden Teil gesellschaftlichen Lebens, der nicht mehr sich draußen auf der Straße quasi abspielt, sondern eben, naja, Sie wissen es, im digitalen Bereich. Ich meine also unser Leben im Netz, unseren Umgang mit dem Internet. Und wenn da auf irgendwelchen sozialen Medien, auf Diskussionsforen oder Meinungsseiten, abseitige, menschenverachtende, diskriminierende, das gibt es ja alles, Meinungen und Ansichten verbreitet werden und Sie das lesen, schreiten Sie da ein, weisen Sie zurecht, verbieten Sie sich solche Äußerungen, auch wenn Sie vielleicht persönlich nicht angegriffen sind. Also wie ist das, und das ist meine Frage für morgen, wie ist das mit der Zivilcourage im Netz? Was meinen Sie, soll man das Internet eben nicht zum Müllabladeplatz hasserfüllter Kommentare verkommen lassen, sondern Haltung zeigen? Und wie würden Sie das machen? Oder halten Sie es für aussichtslos?
Das Thema begleitet uns ja auch schon durch die Woche. Bei Republika spielte diese Frage ja auch schon eine große Rolle.
Ganz genau. Und jetzt sind Sie dran, unsere Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie an, ab sofort auf den Anrufbeantworter 0221 345 3451. 0221 345 3451. Ab jetzt sofort oder morgen ab 15:35 dann ins Studio. Mailadresse gibt es auch. mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Dankeschön. Das war Andreas Stopp über Medias Res im Dialog morgen an dieser Stelle zu hören. Und für Medias Res war es das für heute mit Antje Allroggen am Mikrofon. Gleich nach den Nachrichten stellt der Büchermarkt Ihnen eine neue Biografie über Maria Lasnik vor. Danke fürs Zuhören. Einen guten Nachmittag.